Jehussa. Es war einmal ein König, der war sehr reich. In seiner Schatzkammer hatte er die kostbarsten Geschmeide. Gold und Silber lagen in mächtigen Haufen da, und auch edle Steine waren in großer Menge vorhanden. Vor dem Hause, aber in dem sich die Schatzkammer befand, musste jede Nacht ein Soldat Wache halten. Nun geschah es aber, daß man seit einiger Zeit jeden Morgen den Wachposten erschlagen fand, und jedes Mal fehlte aus der Schatzkammer einer der wertvollen Edelsteine. Dem Übeltäter konnte man aber nirgends auf die Spur kommen. Immer mehr zitterten die armen Soldaten davor, zur Schatzkammer kommandiert zu werden. Da traf die Reihe einen Husaren. Der war unerschrocken, stets voller lustiger Einfälle und immer zu tollen Streichen bereit. Er bat sich nun von seinem Rittmeister die Erlaubnis aus, sein Pferd auf die Wache mitnehmen zu dürfen. Dann, meinte er, werde er mit dem Bösewicht, der die vielen Kameraden erschlagen und die Schatzkammer geplündert habe, schon fertig werden. Als es nun Abend zu werden begann, sattelte der Husar sein Ross und führte es mit sich vor die Schatzkammer. Dort zog er seinen Säbel und ritzte mit der Spitze einen großen Kreis um das Pferd in die Erde. Innerhalb des Kreises ritzte er noch ein Kreuz in den Boden ein. Das tat er, damit ihm gottlose Wesen nicht nahe kommen könnten. Und dann schwang er sich in den Sattel und hielt mit gezücktem Säbel Wache. Als die Mitternachtsstunde nahte, begann sein Pferd unruhig zu werden. Es blies die Nüstern auf und fing an, laut zu schnauben. Da sah der Husar scharf vor sich hin und erblickte einen Zwerg mit langem Bart, und der sah ihn mit glühenden Augen zornig an.
»Reite heraus aus dem Kreis«, rief der Zwerg.
»Das werde ich bleiben lassen«, antwortete der Husar, »denn dann würdest du mich erschlagen, wie du es mit meinen Kameraden getan hast.«
»Ich sehe«, sprach der Zwerg, »du bist vernünftiger als sie. Mit dir will ich also anders handeln. Verlasse die Stadt und dieses Königreich, so will ich dich reich und zu einem großen Herrn machen.«
»Das tue ich auch nicht«, erwiderte der Husar. »Ich habe meinem König Treue geschworen und will sie halten.«
»Wenn du so sprichst«, rief grimmig der Zwerg, »so wird es dir auch nicht besser gehen als deinen Kameraden.«
Und bei diesen Worten zog er eine ellenlange eiserne Peitsche hervor, die wollte er dem Husar um den Hals schlagen und ihn so vom Pferde herunterreißen. Als der Husar das merkte, gab er seinem Pferde die Sporen und rief, »Fass den Zwerg!« Da machte das Ross einen gewaltigen Satz, erfasste den Zwerg mit seinem kräftigen Gebiss und zauste und schüttelte ihn so arg, daß ihm beinahe das Leben aus dem Leibe gefahren wäre. Der Kleine heulte und jammerte erbärmlich.
»Lass mich los, guter Husar«, rief er, »ich schenk dir dafür einen Beutel mit Geld, der niemals leer wird.«
»Das lässt sich hören«, sprach der Husar, »doch leg ihn in den Kreis hinein, dann darfst du laufen.«
Und der Zwerg ließ den Beutel in den Kreis fallen.
»Lass ihn laufen«, sagte jetzt der Husar zu seinem braven Ross, und der Zwerg lief davon, als ob ihm der Boden unter den Füßen gebrannt hätte. Morgens wurde der Husar abgelöst. Alles war erstaunt, ihn noch am Leben zu finden. »Erzähle mir alles genau«, redete ihn der Rittmeister an, »was dir begegnet ist und wie es kam, dass du die Nacht überlebtest. Vor dir haben doch nah an die 100 Kameraden auf der Wache den Tod gefunden.« »Mir«, lachte der Husar, »mir ist nichts Sonderliches begegnet. Die Hauptsache bleibt, dass ich noch lebe.«
Er wollte nichts verraten,
denn er hoffte, von dem Zwerg noch ein zweites, ebenso wertvolles Geschenk zu erhalten, wenn er nochmal zur Wache kommandiert werden sollte.
»Wenn du nicht sprechen willst«, drohte der Rittmeister, »so musst du heute Abend die Wache vor der Schatzkammer noch einmal beziehen.«
»Das will ich schon tun«, erwiderte der Husar, »und ich hoffe, dass ich wieder mit dem Leben davonkomme.« Der Soldat wollte nun vorerst versuchen, ob der Beutel, den er bekommen hatte, wirklich nicht leer werde. Als er allein war, schüttelte er ihn vor sich aus. Blanke Silbertale und funkelnde Goldstücke kollerten in großer Menge daraus hervor. Er streifte sie zusammen und verbarg sie in seinen Taschen. Wie er sich aber nach dem Beutel umsah, stand der schon wieder vollgepfropft und straff da. »Hallo«, dachte er sich, »wenn das wirklich so ist, so kann ich heute meinen Kameraden einen guten Tag machen.« Er rief alle seine Freunde zusammen und führte sie in ein Gasthaus. Dort ließ er an guten Speisen und feinen Getränken auftragen, bis sich die Tische bogen. Die armen Soldaten, bei denen Schmalhans gar oft Küchenmeister war, konnten sich wieder einmal für ein paar Tage satt essen, und mancher unter ihnen hatte ein Gläschen zu viel getrunken, so daß ihm das Marschieren in Reih und Glied schwer gefallen wäre. Abends mußte der Husar wieder den Wachposten beziehen. Er zog den Zauberkreis, ritzte das heilige Kreuz, stellte sein Pferd hinein und setzte sich in den Sattel. In der Nacht erschien der Zwerg wirklich wieder.
»Bist du es wieder?« rief ihn der Zwerg zornig an.
»Wie du siehst«, antwortete der Husar ruhig.
»Weiter heraus aus dem Kreis«, schrie der Zwerg.
»So wenig wie gestern«, entgegnete der Husar. Da zog der Zwerg auch schon wieder die lange eiserne Peitsche hervor.
»Fass den Zwerg«,
rief der Husar seinem Pferde zu und gab ihm die Sporen. Da hatte das Ross den Zwerger schon gefasst und beutelte ihn noch ärger als die Nacht zuvor.
»Geb mich frei, guter Husar«,
winselte der Zwerg.
»Ich schenke dir einen Mantel, der dich unsichtbar macht und mit dem du die ganze Welt durchfliegen kannst.«
»Den werde ich nicht zurückweisen«, lachte der Soldat. »Doch lege ihn in den Kreis hinein, dann darfst du gehen.« Und der Zwerg tat, wie ihm geheißen. »Lass ihn laufen«, sprach der Husar zum Pferd. Es gab ihn frei, und der Zwerg entschwand unter entsetzlichen Flüchen. Mit Anbruch des Tages wurde der Husar abgelöst. Der Rittmeister drang wieder in ihn zu sagen, was er erlebt habe. »Ich bin mit heiler Haut davongekommen«, entgegnete der Husar, »und das mag euch genügen, Herr Rittmeister.«
»Wenn du nicht sprechen willst«, sagte zornig der Rittmeister, »werde ich dir 25 Stockstreiche geben lassen.«
»Die werde ich auch noch ertragen«, trumpfte der Husar auf. Der Rittmeister ließ eine Bank bringen, auf die sollte sich der Husar legen, damit ihm die 25 Streiche aufgemessen werden könnten. Der Husar aber zog den Mantel aus der Tasche, den er vom Zwerg erhalten hatte, und hüllte sich damit ein. Im selben Augenblick war er für die Umstehenden unsichtbar geworden. Und dem Handumdrehen erfasste er den Rittmeister, legte ihn auf die Bank und hielt ihn fest. Der Profos war kurzsichtig und merkte die Verwechslung nicht. Er schlug kräftig auf den Rittmeister ein, so viel dieser sich auch sträubte und schrie, und zählte ihm die 25 auf. Als er sie hatte, ließ ihn der Husar los. Der Rittmeister schnaubte und tobte vor Zorn. »Ins Gefängnis mit dem unverschämten Burschen«, schrie er. Und damit er sehe, dass sein Befehl auch richtig vollzogen werde, begleitete er den Husaren bis zur Tür des Kerkers. Während der Kerkermeister öffnete, zog der Husar wieder den Mantel hervor, warf ihn sich um und stieß nun den Rittmeister in die dunkle Zelle.
Der Kerkermeister, in der Meinung, der Husar sei hineingeworfen worden, sperrte ruhig zu und entfernte sich, trotz des Fluchens und Polterns. Abends wurde dem Gefangenen das Nachtmahl gebracht. Da sah man erst, dass nicht der Husar, sondern der Rittmeister im Loche saß. Zur Strafe für den schlechten Scherz musste der Husar jetzt zum dritten Mal auf die Wache zur Schatzkammer gehen. Er bestieg sein Ross und ritt ruhig hin. Dort zog er wieder den Kreis, machte das Kreuz, stellte sich mit seinem Pferd hinein. Diesmal setzte er sich nicht in den Sattel, und das war sein Glück. Der Zwerg kam um Mitternacht wieder, schlich sich aber still heran, und als er nahe genug war, schwang er, ohne ein Wort zu reden, seine lange eiserne Geißel. Er traf jedoch den Husaren nicht, da er über den Kopf des Pferdes hinzielte, wo er ihn sitzend glaubte.
»Fass den Zwerg!« schrie der Husar.
Doch er hätte es nicht nötig gehabt, denn das brave Tier hatte den Zwerg schon ergriffen. Diesmal fasste es ihn gerade am langen Bart, wo die Zwerge am empfindlichsten sind.
»Lass mich los, lass mich los!« heulte der Zwerg. »Ich geb dir auch eine Trompete. So oft du hineinbläst, so steht dir ein Regiment Soldaten für dich zum Dienst bereit. Und brauchst die Soldaten nicht mehr, so setze die Trompete wieder an den Mund und sauge die Luft aus ihr heraus, dann werden sie wieder verschwinden.«
»Eine solche Trompete könnte ich wohl brauchen«, rief lachend der Husar. »Wirf sie zu mir in den Kreis herein, dann wollen wir weiterreden.«
Der Zwerg warf ihm die Trompete zu. Sie war aus blankem Gold.
»Jetzt noch eins«, rief der Soldat. »Wenn du es wagst, noch einmal zu kommen, so lass ich dir die Seele aus dem Leib schütteln.«
»Nein«, fluchte der Zwerg, »lass mich los, ich komme sicher niemals wieder.«
»Lass ihn laufen«, sagte der Husar zu seinem Pferd, und der Zwerg verschwand. Als die Sonne aufging, erschien die Ablösung, und mit ihr kam der Rittmeister mit seiner ganzen Schwadron. »Der Bursche lebt wirklich auch heute noch«, sprach der Rittmeister für sich, »das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.« Und dann sagte er zu dem Husaren, »Wenn du mir noch immer nicht sagst, was ich in den drei Nächten zutrug, so lasse ich dich durch meine Schwadron draußen auf der Heide in Stücke hauen.« »Ich will euch vorerst sagen, Herr Rittmeister«, antwortete der Husar, »dass die Wache von heute an nicht mehr belästigt werden wird. Und was ich sonst noch zu berichten hätte, das werde ich euch erst erzählen, wenn ihr mich habt in Stücke hauen lassen.« Auf diese Worte hin wurde der Rittmeister zornig, ließ den Husaren von der Schwadron in die Mitte nehmen und ritt ihr voraus hinaus auf die Heide. Dort sollte der Husar jetzt den Tod erleiden. »Herr Rittmeister«, sprach er, »jedem Verurteilten ist vor seinem Tod noch ein Wunsch gestattet. So erlaubt mir denn, dass ich euch vor meinem Sterben noch ein schönes Stücklein auf meiner neuen Trompete vorblase.«
»Das kannst du tun«, antwortete der Rittmeister.
Der Husar tat einen langgezogenen Stoß in seine Trompete. Da stand ein prächtiges Regiment hinter ihm, das schaute kampfesmutig auf die kleine Schwadron. Dann blies er noch einmal, da stand ein zweites Regiment rechts von der Schwadron. Und dann blies er zum dritten Mal, da stand ein drittes Regiment links von der Schwadron. Der Husar aber trug jetzt die Uniform eines Generals und hatte einen blinkenden Helm auf seinem Haupte. »Kamerad«, rief der neue General mit strengem Gesicht dem Rittmeister an, »jetzt ist es an euch, den letzten Wunsch zu tun, denn meine drei Regimenter stehen bereit, euch und eure Schwadron in Stücke zu hauen.«
»Herr General«, stammelte der Rittmeister erbleichend, »ihr habt mir gestern arg mitgespielt und habt mich durch eure Verschwiegenheit auf das Äußerste gereizt. Verzeiht mir und lasst meine Leute nicht unschuldig sterben.«
Da ritt der General lächelnd auf den Rittmeister zu und reichte ihm die Hand.
»Es war nicht so böse gemeint«, sprach er, wie es gesagt war. »Und wenn du willst, so wollen wir gute Kameraden werden, von hier fortziehen und in der weiten Welt irgendwo unser Glück finden.« Der Rittmeister war damit einverstanden. Der General aber setzte seine Trompete an den Mund und zog die Luft in drei Absätzen ein. Da waren die drei Regimenter wieder verschwunden, und der General stand wieder als ein gewöhnlicher Husar vor dem Rittmeister. Hierauf ritten sie in die Stadt zurück, und der Rittmeister und der Husar kündigten ihren Dienst auf. Der Husar nahm Abschied von seinem braven Ross, dann hängte er sich die Trompete um, steckte seinen Beutel zu sich und breitete seinen Mantel auf dem Boden aus. Er setzte sich darauf und lud den Rittmeister ein Gleiches zu tun. Kaum saßen sie, als sich der Mantel zu heben begann und die beiden über alle Häuser und Türme hoch in die Lüfte und dann über die Flüsse und Berge und Länder hintrug, wohin es der Husar nur haben wollte. Während dieses Fluges auf dem Mantel spähte der Husar immer nur nach den größten Städten, wo Kaiser und Könige wohnten. Keine wollte ihm aber gefallen. Da sah er plötzlich eine, die arg zerschossen und dicht vom Feind umlagert war. »Hier wollen wir uns niederlassen«, sprach der Husar. Der Mantel sank langsam tiefer und tiefer und setzte die beiden vor dem königlichen Palaste ab. Der bedrängte König sah gerade zum Fenster heraus, als die beiden aus der Luft zur Erde schwebten. Er glaubte, es müssten rettende Engel sein, die ihm der Himmel sandte. Er ließ sie sofort zu sich kommen. »Wer seid ihr?« redete er sie an. »Gute Freunde, die euch helfen wollen«, antwortete der Husar. »Ach«, meinte der König, »ihr seid ja nur euer zwei. Womit könntet ihr mir helfen?« »Mit dem, was euch fehlt, Herr König, mit Geld und mit Soldaten, so viel ihr nur wollt.« »Ach«, seufzte der König wieder, »woher wollt ihr so viel Geld und Soldaten in der Eile nehmen, um helfen zu können? Meine Schatzkammer ist leer, meine Soldaten sind fast alle tot und der Feind rüstet eben zum letzten Sturm. Wenn eure Hilfe nicht schnell kommt, so bin ich bis zum Abend verloren.« »Mut, Herr König«, sprach der Husar, »ihr werdet nicht fallen, sondern siegen. Schließt mir vorerst eure Schatzkammer auf und lasst mich eine Weile alleine darin.« Der König führte den Husaren in die Schatzkammer. Die war wirklich ganz leer. Als der Husar alleine war, zog er seinen Geldbeutel hervor und leerte ihn aus. Dann steckte er ihn ein, da war er schon wieder voll. Er zog ihn wieder heraus und leerte ihn noch einmal aus. Und so trieb er es wohl eine Stunde lang, bis die Schatzkammer voll war. Der König wollte seinen Augen nicht trauen, als er das viele Geld sah. Der Husar führte ihn dann auf einen Balkon, von wo aus man auf den großen, freien Burgplatz sehen konnte. Dort setzte er seine Trompete an den Mund und blies hinein, einmal, zweimal, dreimal und zehnmal und zwanzigmal, und so oft er blies, erschien ein Regiment schmuckerkräftiger Soldaten. Da waren Reiter, Kanoniere und Fußvolk. Jedes Regiment hatte auch seinen Oberst, und der Hauptmann war ihr General und der Husar der Feldmarschall über alle. Der König aber riss nun Mund und Augen auf und konnte sich nicht genug verwundern über das, was um ihn vorging. Jetzt begann der Husar als Feldmarschall zu kommandieren, und der General kommandierte auch, und was sie kommandierten, das kommandierten auch die Obersten. Die Trompeten schmetterten, die Trommeln rasselten und die Militärmusiken brausten mächtig durch die Stadt. So zogen die viele Regimenter dem Feind entgegen und vertrieben ihn in kurzer Zeit. Als die Truppen unter lustigen Siegesmärschen wieder einzogen, eilte der König dem Feldmarschall entgegen und umarmte und küßte ihn vor Freude. Mein lieber Sohn, sprach er, du hast mich errettet. Ich kann dir nicht besser danken, als wenn ich dir meine einzige Tochter zur Frau gebe und dich zum König meines Landes mache. Und ein General aber soll erster Feldmarschall sein. Die Hochzeit wurde auch gleich gefeiert, und dabei unter die Soldaten und das Volk viele Gold- und Silberstücke geworfen. Das war ein Jubel, wie er in diesem Lande noch nie erlebt worden war. Henning Fiese las aus seinem ersten Märchenbuch.